Punkt, die Störung, Sie lesen so schön. Lesende zerstören, das ist für mich immer so ein kleines Sakrileg. Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen an diesem Spätsommerabend im Kepler-Salon.
Ja, was vergessen.
Jetzt schon. Holen, bitte.
Meinen Vortrag habe ich vergessen.
Ich habe eh dabei, also das ist eh so, ich muss eh ein bisschen eine Einleitung zu Ihnen sprechen, obwohl Sie ja wahrscheinlich die Gepflogenheiten zum Teil schon besser kennen als ich, die da im Kepler-Salon vorherrschen. Das Erste ist, bitte machen Sie Gebrauch von der Gastronomie. Sie werden dort, wie man auf Tourismusdeutsch so gerne sagt, gerne erwartet. Dann wissen Sie ja beim Teil, wo Sie das Mikrofon bekommen, sprechen Sie hinein. Es wird auch dieser Abend für die Ewigkeit im Internet aufbewahrt und Ihre Wortspenden sind sonst nicht Teil der Ewigkeit. Genau, auf meiner Liste steht noch ein kurzer Hinweis auf die Freunde des Kepler-Salons. So Sie nicht schon befreundet sind mit dem Kepler-Salon, können Sie es noch werden. Es gibt ein Gästebuch, da können Sie sich eintragen, Newsletter bestellen und so weiter. Das Programm, das Herbstprogramm, falls Sie es noch nicht kennen. Genau. Das ist schon eine Viertelseite, habe ich schon weggesprochen. Da steht nur ich, Vorstellung, mein Name ist Dominika Meindl. Ich bin für den heutigen Abend wahnsinnig gut qualifiziert, weil meine Schwester in einem deutschen Tokioter Restaurant 6 Wochen gearbeitet hat. Und durch diese Japanisch-Kenntnisse kann ich das heute souverän moderieren. Nebenbei bin ich auch noch Germanistin, also Literatur kann ich zumindest orthografisch richtig schreiben. Jetzt zu meinem Japanisch, das ich heute erlernt habe. Konbanwa, Federmeier-san, Kepler-Salon, Niyokoso.
Konbanwa.
Yoroshiku omegai shimasu. Ich bin um Gottes Willen. Das ist Japanisch.
Nein, die japanische Technik ist besser.
Das war klingonisch. Ich mache es so. So. O genki desu ka? Das hätte ich auch noch gelernt.
Genki desu yo, arigato.
Ihm geht's sehr gut, danke. Genau, das ist jetzt schon die Überleitung zu unserem heutigen Gast, Leopold Federmeier. Er weilt auf Besuch in Österreich oder länger?
Na, ich bin jetzt einen Monat da, das ist meistens so im September. Der Sommer ist für mich nicht so gut, weil ich einfach nur Urlaub, Urlaub kenne ich eigentlich nicht seit langem. Und im September kann ich was tun hier, kann ich was machen, so wie hier jetzt auch. Ne? Im August hättet ihr mich wahrscheinlich nicht eingeladen.
Na, da arbeitet der Kepler-Salon nicht, da arbeitet nur der Travöger. Bin das immer nur, Entschuldigung, ich muss das jetzt...
Also ich fahre dann wieder zurück. Ich entschuldige mich für mein Hochdeutsch. Ich kann schon Oberösterreichisch, aber irgendwie bin ich es auch so gewohnt. Also es kommt dann darauf an, wenn Sie mir im Dialekt Fragen stellen, werde ich wahrscheinlich im Dialekt antworten.
Oder ich moderiere jetzt einfach einmal gescheit auf Dialekt weiter, dann wird es auch schon gehen. Er ist ja
japanische Fragen sind auch möglich und ich kann versuchen zu antworten.
Spricht aber jemand glaub, von Ihnen
sonst
Japanisch?
Wahrscheinlich niemand versteht, das werden wir eher vermeiden.
Wir können ja jetzt künstlich Japanisch weiterreden. So da, als ob es ich kennt. Leopold Federmeier, unser heutiger Gast, ist Schriftsteller, Essayist, literarischer Übersetzer und Universitätslehrender, Dozent ist, glaube ich.
Ja. Richtig definiert.
Also hauptsächlich das Herzensanliegen ist das literarische Schreiben. Das ist die jüngste Publikation, die Erzählungen im Otto Müller Verlag ins Licht. Ich bin aber noch nicht so weit gekommen, aber die ersten Seiten sind schon sehr gut. Lesen Sie es, bitte. Sie übersetzen ja nicht nur aus dem Japanischen, sondern auch Französisch, Italienisch und
Spanisch relativ viel.
Also das ist dann doch schon einiges Programm. Ganz nebenbei, der Ich kenne keinen anderen oberösterreichischen Schriftsteller mit einem höheren Output, um das jetzt einmal so technisch zu sagen. Also praktisch jedes Jahr mindestens eine Publikation. Wie geht denn das? Das wäre dann meine erste Frage.
Ja, natürlich durch Fleiß, Disziplin.
Ich habe befürchtet, dass es kaum das Rezept gibt.
Na, es ist, also bei den Publikationen ist es so, dass ich schon vor über 10 Jahren auch eine Zeit hatte, wo das schwierig war, Teil für mich. Also ich hatte mit den Verlagen, das war nicht so gut, die Situation. Und da sind einfach Manuskripte sozusagen übrig geblieben und dadurch sind dann über einige Jahre hinweg sozusagen mehr erschienen, als ich in dieser Zeit geschrieben habe. Die hatte ich früher schon geschrieben. Und das teilweise noch heute, ja, werden Sachen veröffentlicht, die ich zum Beispiel vor 10, 15 Jahren geschrieben habe. Aber ja, ich meine, es ist schon so, ich arbeite gern. Also es ist, weiß nicht, es ist halt so.
Das ist sicher diese oberösterreichische Arbeitsmentalität, die ich ja nur von außen beobachten kann, weil ich...
Ja, es gibt doch Japaner arbeiten auch ständig. Nur das ist eigentlich nicht mein Arbeitsstil. Die Japaner sagen immer, noch ein Wort, merken Sie sich's, Isogashi. Kann man meistens hören, Watashi wa Isogashi. Das heißt, wenn man irgendwas will von einem Japaner, ist die Antwort meistens, ich habe zu viel zu tun. Ich habe inzwischen gemerkt, das ist in Österreich eh auch häufig.
Also Travik war das.
Ja, es ist schwer zu übersetzen, weil es ein Eigenschaftswort ist. Die Japaner selber suchen dann, wenn sie Deutsch, also meine Studenten können mehr oder weniger Deutsch. Ich bin beschäftigt, sagen die dann zum Beispiel. Aber am besten ist, ich hab viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Isogashi. Nur die Japaner sind eigentlich ineffizient. Sie verbringen unglaublich viel Zeit mit Vorbereiten, Nachbereiten, Checken, 5-mal überprüfen. Das heißt, sie sind auch schon, kann man sagen, weniger schlampig als in manchen europäischen Ländern. Aber ein Problem ist, dass sie sich verzetteln, dass sie zu genau sind, dass sie pingelig sind und so. Das bin ich, glaube ich, auch nicht. Also deswegen arbeite ich viel und bringe auch einiges zustande.
Ja, nachdem ich Ihr Övre seit einigen Jahren verfolge, kann ich sagen, ich glaube, es ist nicht direkt japanisch. Also Verzettelung. Nachdem wir jetzt schon dahin plaudern, möchte ich, also grundsätzlich möchte ich ja noch hinzufügen, also Sie leben in Japan das Jahr über, seit 2006 oder?
Nein, 2002.
Und heute geht es, Sie werden es der Ankündigung entnommen haben, um die literarische Literaturlandschaft, um Gegensätze, um spezifische Wesensmerkmale des Japanischen oder aus der Sicht eines Österreichers. Und dann darf ich Sie einladen zu Ihrem Referat.
Ja, danke. Mein Referat ist nicht wirklich ein solches. Mir ist es durchaus recht, dass ich hier nicht lang einen Monolog halten soll. Und wenn Sie Fragen haben, also mich freut das, mir ist es lieber in dieser Weise damit Ihnen zu kommunizieren. Ich habe natürlich mir überlegt, was ich sagen werde. Ich habe eine kleine Liste, aber kein schriftlich ausformuliertes Referat. So nach einem Jahr, als ich in Japan war, ungefähr 1-2 Jahre, wurde ich öfter gefragt, wie ist es in Japan? Das fragt man mich heute eigentlich nicht mehr so, weil man meistens weiß, dass ich schon lange dort bin. Also die Frage ist dann vielleicht doch nicht so passend. Aber damals habe ich immer gesagt, Japan ist ganz normal. Und das habe ich so gemeint, das entspricht einer Empfindung von mir. Natürlich ist diese Antwort ein bisschen ambivalent, zweideutig. Es hat mindestens zwei Bedeutungen. Es ist ein Land, in dem ein sehr starker Normalitätsdruck herrscht. Das heißt, auf den Einzelnen, die Leute, die da leben, die arbeiten, in die Schule gehen, die an die Uni gehen und so weiter, für diese Leute besteht ein starker Druck, mitzumachen, normal zu sein, Regeln zu befolgen, etwas so zu machen, wie man es eben macht. In diesem Sinn, Japan ist ganz normal. Dann ist natürlich Japan in allen möglichen Einzelheiten schon hochinteressant. Sind wir schon
bereit für eine Frage? Dann
mich stört es überhaupt nicht, wenn von Anfang an Fragen gestellt
werden. Dann bitte aufs Mikro warten. Moment, ein bisschen noch.
Mir geht noch ab, warum Sie nach Japan gegangen sind. Ich selber war 3 Jahre in Südkorea und damit ich weiß, was hat Sie motiviert, dorthin zu gehen?
Ja. Ich will natürlich nicht dauernd nur über mich jetzt reden, aber wurde ich eingeladen für eine Gastprofessur an einer Universität in Nagoya. Habe ich heute auch schon gesagt, Nagoya ist die Stadt ja, so zwischen Tokio und Kyoto, eine relativ große Stadt, Stadt von Toyota, in der Nähe, in Aichi, da in der Nähe ist Toyota. Die Präsenz merkt man ziemlich, auch kulturell, auch sportlich. Damals habe ich zum Beispiel 2003, glaube ich, oder 2002 noch Ivi Zavastić interviewt und ihn getroffen und auch was geschrieben dann über Fußballerfahrungen von Leuten, die von hier kommen. Vastic ist ja auch ursprünglich aus Kroatien.
Und der Verein hat Nagoya Krampus.
Das ist Nagoya Grampus, Grampus, Englisch eigentlich. Grampus, das ist glaube ich, so eine Art Delfin. Das ist ein Fisch, weiß nicht genau, wie man es deutsch sagt. Das ist das Wahrzeichen von Nagoya. Das ist auf dem Schloss von Nagoya. Da gibt es in Japan so typische mehrstöckige, vielstöckige, manchmal Schlösser. Und oben ist dieser Fisch und deswegen heißt es Nagoya Grampus. Und dort habe ich Unterricht Intercultural Studies auf Englisch. Bin dann geblieben. Warum? Ja, wenn ich meine ganze Lebensgeschichte die letzten 13 Jahre erzählt, dann würde ich jetzt nur darüber sprechen. Aber das war der Anfang. Das Land hat mich schon zu interessieren begonnen, eigentlich als ich ungefähr 20 Jahre alt war. Da waren Freunde von mir in der Studienzeit, ich war selber Student. Ein Freund von mir hat 3 Jahre in Japan unterrichtet, der hat erzählt, das fand ich sehr interessant. Literatur habe ich dann gelesen, natürlich in Übersetzung, die mich auch angezogen hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals in München, ich habe in Salzburg studiert, ein No-Theaterstück gesehen. No-Theater, das ist so die älteste Theaterform in Japan, die noch praktiziert wird heute. Das ist No-Theater, ganz anders als das, was bei uns an verschiedenen Theaterformen da ist, was man kennt. Das hat mich sehr angezogen. Und, andererseits, habe ich auch vorhin schon gesagt, ich bin nicht so jemand, der gern dauernd auf Achse ist, der ständig Reisen machen möchte. Aber andererseits ist es auch kein Zufall, dass ich nicht zu Hause lebe. Ich lehne mein Zuhause Österreich nicht ab in dem Sinn, aber für mich ist es hilfreich, produktiv, also es fördert meine eigene Produktivität, eine fremde Umgebung zu haben. Und eigentlich bin ich gar nicht von Österreich nach Japan gegangen, sondern von Argentinien. Von 1999 bis 2002 war ich die meiste Zeit in Argentinien. Und ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich da 2 völlig gegensätzliche, wirklich gegensätzliche Länder, Kulturen habe, wo Europa ist so quasi in der Mitte, also mittendrin. Man versucht halt immer, sich irgendwie das zurechtzulegen, aber könnte man sagen, in der Mitte ist Europa als Scharnier sozusagen. Und ein Roman, den ich damals geschrieben habe, den ich selber für mein Hauptwerk eigentlich halte, aber es ist ziemlich unlesbar, sagen die meisten, 2010 erschienen bei Otto Müller, heißt Erinnerung an das, was wir nicht waren. Das ist spielt in Argentinien und in Japan, also beide Orte sind in etwa gleich wichtig und Europa, Österreich kommt auch ein bisschen vor in der Mitte da. Ja, so etwa. Ich habe am Anfang gesagt, Japan ist ganz normal. Ja. Es ist ein Land, das die Normalität sucht und die Normalität für wichtig hält, zumindest das heutige, moderne Japan. Ich habe voriges Jahr für die literarischen Kurse in Wien, die irgendwie mit der Diözese da verbunden sind, das ist so ein Fernkurs, Fernstudium, wo die meisten sind, glaube ich, Erwachsene, schon auch Ältere, die da mitmachen, habe ich so eine Art Lehrheft geschrieben über asiatische Literatur und dann speziell über japanische. Und der Titel ist Wieder die Normalität, also gegen wieder die Normalität. Und das ist dann auch ein Lektüreheft über ein einziges Buch, ein bestimmtes Buch, Kawakami Hiromi. Ich weiß nicht, ob jemand Hiromi Kawakami kennt. Ist ins Deutsche übersetzt, Hansa Verlag. Eigentlich erfolgreich, mehr oder weniger. Wenn Sie das interessiert, können Sie das haben. Ich habe noch 6 oder 7 Exemplare von beiden Heften. Ich werde das jetzt nicht alles referieren, aber natürlich sage ich Ihnen jetzt auch nicht was ganz anderes, das Gegenteil davon, das geht gar nicht. Also wenn Sie was lesen, nachlesen, auch so Tipps, Namen in diesem Sinn haben wollen, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also das können Sie einfach hier nehmen. Wie gesagt, das sind 2 Hefte. Eines gibt so einen Überblick über japanische Literatur in der Gegenwart mit wenigen Rückblicken auf die Geschichte der japanischen Literatur. Und das zweite ist ja eine Auseinandersetzung, eine Interpretation von einem bestimmten Buch. So, das war jetzt eigentlich alles nur Vorrede und ich will ja nicht so lange am Anfang allein reden, deswegen beginne ich jetzt doch mit dieser Art Referat. Formulierung, wieder die Normalität, warum wieder? Wenn man dort lebt, Japan ist ein Land, das sehr normal wirkt, für mich zumindest. Auf der anderen Seite hat man in der Literatur sehr häufig ungewöhnliche, extreme Dinge, extreme Geschichten, auch extreme Formen. Auch im Film, auch in den Manga, auch in den Anime, in den Zeichentrickfilmen finden Sie immer wieder sehr extreme, schrille, grelle, laute Sachen. Japan ist meiner Meinung nach ein sehr ruhiges Land. Man sucht die Ruhe, ein sehr ruhiges Land. Aber in der Literatur ist es seltsamerweise so, dass eher das Gegenteil stattfindet. Vor allem auch die Literatur, die ins Ausland kommt, also die ins Englische, ins Deutsche dann übersetzt wird. Und ich habe mich lang gefragt, warum das so ist, ob das wirklich zu 100%, also zu 100% gilt es natürlich nicht, aber in der Zeit, als ich nach Japan kam, also so um 2000, war das eher der Mainstream, war das meiste eher so. Ich denke, dass das auch für Haruki Murakami gilt, der bekannteste lebende, ja wahrscheinlich auf sicher der am meisten verkaufte und gelesene japanische Schriftsteller der Gegenwart ist. Ich nehme an, dass der eine oder die andere etwas gelesen hat von diesem Autor. Haruki Murakami hat ziemlich viel mit Fantasy gearbeitet, also fantastische Sachen. Fantasy geht natürlich von der Normalität weg. Das ist eine Form, eine Möglichkeit, der Normalität, dem normalen Leben, dem Realismus, in dem wir selber alle normalerweise drin sind. Also wir müssen realistisch sein, wir können nicht dem Lustprinzip zum Beispiel folgen oder immer nur unseren Einbildungen, Vorstellungen, das dem entgegenwirkt eigentlich. Es gibt einen zweiten Schriftsteller in Japan, einen lebenden Schriftsteller, das ist Ryu Murakami. Und für den gilt das mindestens im selben Maß, wahrscheinlich noch viel mehr. Ryu Murakami, R-I-Y-U, ist auch ins Deutsche übersetzt, das ist aber nicht in demselben Maß erfolgreich. Er ist in Japan auch ein sehr bekannter und auch sehr erfolgreicher Schriftsteller. Ryu Murakami hat mehr in Richtung von Horror, also schreckliche Dinge, Schrecken, furchtbare, schreckliche Dinge, die durchaus auch realistisch beschrieben sein können, aber letzten Endes nicht wirklich realistisch sind, weil in Japan, wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen, furchtbare, schreckliche Dinge, angstmachende Unsicherheit gar nicht auf der Tagesordnung ist. Es ist ein Land, das außerordentlich sicher ist. In Österreich, natürlich noch mehr in anderen Ländern, lässt man nicht einfach so irgendwo seine Tasche liegen. In Japan, wenn das passiert, kriegt man sie meistens wieder zurück. In Österreich nicht. Übrigens in der Nähe von dort, wo Ivica Vastić trainiert hat, also in Toyotashi, es gibt eine Stadt, die heißt Toyota-Stadt, das ist bei Nagoya. Da bin ich durch die Gegend ein bisschen spaziert, bevor ich den Vastić getroffen habe. Das ist ländlich auch, es ist selbst keine riesige Großstadt. Und Reisfelder, irgendwas anderes, Gemüse. Und dann gibt es so Verkaufsstellen, da liegt dann irgendwas, also zum Beispiel Kraut, sehr beliebt, Cabbage in Japan. Und man kann zur freien Entnahme, man kann sich das nehmen, das wurde dort produziert und man legt dann 100 Yen rein. Ja. Und das funktioniert, das machen die Leute. Ich glaube, dass das bei uns undenkbar wäre. Es wäre nicht möglich, man macht es auch nicht.
Ja, es gibt schon so, also ich kenne ein paar so Läden, Sonnenblumen, aber auch Eier und Milch mit Kürbisse. Ja, ich habe Eier und nicht mehr
was. Aber was ich meine jetzt, das ist einfach, dass die Leute, man legt das Geld hin und das liegt den ganzen Tag so da. Ach so, ja, natürlich. Niemand kommt auf die Idee, das auszunehmen oder runterzuschmeißen oder irgend sowas. Ne? Und das immer. Ja, es ist. Ja.
Jeder zahlt, der eine zahlt mal mehr, dann zahlt er zumindest 1 Euro. Und wenn er dann schlechtes Gewissen hat, zahlt er beim nächsten Mal
2 oder 3 Euro. Ich habe einmal einen Text geschrieben, der heißt 150.000 Getränkeautomaten, weil. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass im Raum Tokio, da sind 150.000 Getränkeautomaten aufgestellt. In Japan weiß ich nicht, wie viel es sind, es sind noch viel mehr natürlich. Bei uns gibt es die praktisch nicht. Die stehen überall da, die stehen zwischen Reisfeldern, die stehen dort und da, natürlich auf Bahnhöfen sowieso. Es ist auch eine Notwendigkeit eigentlich, weil im Sommer es wahnsinnig heiß ist, also die Feucht, kombiniert mit Luftfeuchtigkeit. Und manchmal ist man drauf und dran wirklich zu sterben, ja, wenn man etwas dabei hat. Die Kinder werden alle mit Thermosflaschen ausgestattet. Ja, wenn mir es einmal passiert, meine Tochter, die jetzt 9 ist, habe ich losgehen lassen ohne, das war noch im Mai im Übrigen, ohne Thermosflasche. Bin furchtbar geschimpft worden. Es war schon ein heißer Tag, aber ja. Warum gibt es bei uns keine, nicht in dem Maß Getränkeautomaten? Weil die immer kaputt gemacht werden. Funktionieren nicht. Die würden wahrscheinlich auch Vandalismus bei uns zerstört. Und wenn ich an der beschädigt. Wenn ich an der Uni, wo ich unterrichte, zu erklären versuche, wie das ist, was Vandalismus in Mitteleuropa ist, das ist sehr schwer, Japanern zu vermitteln. Die fragen immer, warum eigentlich, und es ist sehr schwer, das zu erklären. Also das sind kulturelle, historische Mentalitätsunterschiede. Und man könnte jetzt denken, dass die Literatur realistisch ist und das widerspiegelt. Diese Art von Gegebenheiten. Und genau das ist aber nicht der Fall in der gegenwärtigen Literatur. In der Literatur, die so in der Zeit um 1990, 2000 vorherrschend wurde und wo auch Haruki Murakami ein typischer Vertreter ist. Der andere Murakami, ich habe ein Buch von ihm übersetzt mit der Hilfe einer japanischen Germanistin, weil ich das allein nicht schaffen könnte, muss ich wirklich unterstreichen, ich wäre nicht in der Lage, ich hoffe es vielleicht eines Tages zu sein, aber bis jetzt nicht. Auch Ursula Gräfe, die auch bekannteste japanische Übersetzerin derzeit, hat am Anfang zusammen mit einer Japanerin übersetzt, bis sie dann langsam sozusagen sich allein da hinausgewagt hat. Und Ursula Gräfe hat jetzt vor kurzem einen anderen Roman von Ryu Murakami übersetzt. Das ist eigentlich das Hauptwerk meiner Meinung nach, schon aus dem Jahr 1980. Das heißt Coin Locker Babies, englischer Titel, auch mit Katakana, mit der Silbenschrift, mal vorhin gesprochen, geschrieben. Und da geht es um einen realen Fall, also das knüpft an bei real passierten Dingen, Verbrechen muss man wohl sagen, nämlich es wurden Babys, ganz kleine Kinder wurden in Coinlocker, wie sagt man, in Schließfächern, so wie es im Roman steht, in Yokohama, reingesperrt und die meisten sind natürlich gestorben. Es gab so quasi eine richtige Welle. Bis heute gibt es solche Vorfälle, aber nicht so in dem Ausmaß, wie das damals Anfang der 70er Jahre war. Und zwei haben überlebt. Und soviel ich weiß, ist das auch historisch, es stimmt sozusagen. Und der Ryu Murakami hat einfach das genommen, hat dann überlegt, wenn die dann aufwachsen, wenn sie größer werden, langsam erwachsen werden, was passiert dann? Und er hat das mit seiner Fantasie gemacht. Kombiniert mit großem Interesse für Realität, für Wirklichkeit im Einzelnen. Da erfährt man dann was über Tauchen zum Beispiel, also alles, die Details sind alle ganz realistisch. Oder man erfährt etwas über Stabhochsprung, auch ich glaube, dass das alles richtig ist und realistisch ist. Aber es ist ein völlig überdrehter, völlig verrückter, schrecklicher, horrormäßiger Roman ist daraus gekommen, den ich literarisch für sehr gelungen halte. Ist aber auch riskant und es gibt da immer wieder Stellen, wo man dann doch denkt, naja, ist das jetzt nicht zu viel, zu dick aufgetragen. Das ist der zweite Murakami, Ryu Murakami, der ziemlich gleich alt ist wie Haruki Murakami, eigentlich 3 oder 4 Jahre jünger, aber früher in Japan schon hervorgetreten. Und dieser Murakami Ryu hat auch Filme gemacht und ist in Japan als Filmemacher auch ziemlich bekannt. Auch in der internationalen Szene, aber es sind nicht so die großen internationalen Bestseller oder Filme, die halt jeder sieht in den großen Kinos. Das ist es nicht geworden, aber er ist sehr bekannt als auch einer der ersten Pop-Autoren. Das heißt, Pop, das sind Autoren, die sich nicht beschränken auf die traditionellen Genres, sondern die offen sind für das, was durch Popmusik, durch Pop, die ganze Popkultur, die ganze technisch gestützte sozusagen Kultur, was die gebracht hat, was die war. Das gilt auch für Haruki Murakami. Also auch da ist dieses popartige Pop-Literatur. Das ist ein Spezifikum der neueren japanischen Literatur. Und das reflektiert eigentlich, das widerspiegelt dann schon, das reflektiert eine Realität in Japan, die vielleicht bei uns etwas weniger bekannt ist, nämlich eine Popkultur, die vorherrschend geworden ist und die auch stark exportiert wird im Ost-, Südost-, asiatischen Raum und zum Teil dann auch bis zu uns gedrungen ist, bei uns am meisten in Form von Manga. Manga kennen, glaube ich, alle. Natürlich auch Filme, Anime. Und es gibt da eine ungeheuer große Palette. Es gibt da alles Mögliche. Es gibt ein Gutes, Schlechtes, alles Mögliche. Beim Manga und Anime glaube ich, dass ein Höhepunkt, ein Gipfel Miyazaki Hayao ist. Ich weiß nicht, ob Sie Miyazaki Hayao kennen. Filmemacher, Filmregisseur, Direktor des Ghibli oder die Japaner sagen Ghibli Studios. Zum Beispiel Totoro, Film Tonari no Totoro auf Japanisch, Totoro. Chihiros Reise ins Zauberland ist der deutsche Titel. Oder, ja, was ich zuletzt gesehen habe, ist das Schloss im Himmel. Das ist meistens Fantasy auch, also auch wieder das. Es wird nicht die japanische Realität wiedergespiegelt. Außer im letzten Film von Hayao Miyazaki aus dem Jahr 2013, den ich für einen ganz großartigen Film halte, der weitgehend auch so historisch realistisch ist und die japanische die Zeit vor dem Pazifischen Krieg, also die Zeit des entstehenden, aufkommenden japanischen Imperialismus, ja, den es ja gegeben hat, der heute beendet ist, also nach dem Zweiten Weltkrieg beendet war, aber damals eine sehr starke und auch nicht ganz aufgearbeitete Realität war. Und dieser Film hat dieses realistische Moment, Detailrealismus, finde ich ganz großartig gemacht. Ich habe gesagt, dass ich nicht zu lange sprechen will, soll.
Sie können laufend sprechen und wir können laufend Fragen dazu oder wir können noch eine Fragerunde machen. Da haben wir eine Frage.
Machen wir es lieber so, ja, ist
gescheiter. Herr Buttinger.
Danke sehr, wieder mal. Sie haben es gerade angesprochen. Die unaufgearbeitete oder nur teilweise aufgearbeitete Vergangenheit Japans als Imperialist. Soweit ich mich erinnere, hat Murakami, der Ältere, sage ich jetzt, einmal das Mandschurei-Abenteuer in einer seiner Bücher aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Sehr kritisch auch und anscheinend auch nicht zur Freude ganz Japans beschrieben. Können Sie uns vielleicht erklären, wie weit Japan hier in der Aufarbeitung dieses Mandschurei-Krieges steht, auch im Hinblick der Literatur?
Ja, nicht wirklich. Ich kann es nicht wirklich sagen. Also wie Sie jetzt sagen, Haruki Murakami hat sich schon immer wieder um so brisante Themen der japanischen Gesellschaft gekümmert, um verschiedene, nicht nur um dieses. Und in dem Buch, Mr. Aufziehvogel, gibt es eine, es ist so ein großer, mehrschichtiger Roman und eine Ebene bezieht sich oder spielt einfach in der Mandschurei. Auch mit einer gewissen Bitterkeit hat er das geschrieben, weil die Japaner also nicht nur eben als Imperialisten da aufgetreten sind in einem anderen Land, wo sie eigentlich nichts zu suchen hatten, sondern auch einfach rein militärstrategisch das sehr schlecht gemacht haben und ungeheuer viele Opfer selbst erleiden mussten, ja, abgesehen davon, dass sie natürlich den anderen dort vor Ort, auch der Zivilbevölkerung Schaden zugefügt haben. Haruki Murakami, ich halte ihn für einen sehr interessanten und facettenreichen Autor, meiner Meinung nach nicht immer gleich. Also die Bücher sind unterschiedlich. Ich beurteile sie auch schwankend. Ich bin da selbst nicht unbedingt, also es fällt mir relativ schwer, eine Haltung einzunehmen. Aber ein interessantes Buch ist Underground, heißt das. Das hat zwei Bände in Japan und es wurde nur ein Band leider übersetzt ins Deutsche. Und da hat er aufgearbeitet den Giftgas, Anschlag in Tokio 1995 von einer religiösen Sekte. Er hat Interviews gemacht einfach, und zwar zwei Bände, einmal mit Leuten, die bei dieser Sekte waren, sozusagen eher zu den Tätern gerechnet werden müssen, und auf der anderen Seite dann Opfer bzw. Angehörige von denen. Und also auch die Erdbeben-Thematik, Kobe, auch 1995, das hat ihn sehr schockiert, beide Sachen. Und es ist schon auch, trotz diesem, was ich jetzt gesagt habe, Fantasy, Horror, also dieses Weggehen von der Normalität, ein Verantwortungsbewusstsein bei diesen Autoren gegenüber der japanischen Wirklichkeit, der japanischen Realität. Ich glaube schon, dass er versucht hat, zur Aufarbeitung beizutragen, und es hat sicher auch was bewirkt, weil er sehr viel gelesen wird, also manche Bücher millionenfach in Japan von Murakami Haruki. Auf der anderen Seite hat man natürlich die offizielle Haltung. Man hat dieses ziemlich starre pädagogische System, in dem man einfach sehr, sehr schwer zur Änderung von Haltungen findet. Meiner Meinung nach ist die Verteidigung, Rechtfertigung des Imperialismus nicht wirklich eine japanische Realität heutzutage. Aber es fällt immer wieder schwer. Es fällt immer wieder schwer. Es gibt schon einen Nationalismus, der, so wie ich das sehe, nicht aggressiv ist im Gros der Bevölkerung. Ich habe in Japan zwei Museen gesehen, die für mich persönlich wichtig geworden sind. Das ist der Yasukuni Schrein, der immer wieder in den Medien bei uns auch auftaucht. Wissen Sie, was ich meine? Wo in Tokio Yasukuni Schrein, wo der Toten Gefallenen, im Krieg Gefallenen gedacht wird, und zwar sind da eigentlich alle, ja, alle Soldaten Japans, und Kriegsverbrecher sind da nicht ausgenommen. Es wird nicht gesagt, wir gedenken jetzt der Kriegsverbrecher, aber sie sind nicht ausgenommen, die sind sozusagen mit dabei. Und japanische Premierminister sind immer wieder mal dahin gegangen, auch der jetzige, glaube ich, Shinzo Abe und Koizumi vorher. Und das hat immer wieder zu Verstimmungen, Konflikten mit China geführt. Das ist ein sehr schwieriges, kompliziertes Thema. Ich lebe in Japan, ich habe natürlich schon Verständnis für Japaner auch. Ich bin zwar sehr kritisch, aber ich habe Verständnis für ein bisschen auch meine Leute. Man verlangt von den Japanern immer, dass sie sich entschuldigen. In Wirklichkeit haben sie sich immer wieder entschuldigt. Dann wird von chinesischer Seite immer wieder gesagt, aber das meinen sie ja nicht ernst. Aber wie soll man sich entschuldigen, wenn man dazu sagt, ich meine es ernst, ändert das eigentlich nichts? Das ist ein schwieriges Kapitel, das hat sich dieses Jahr heuer auch wieder wiederholt. Das ist immer wieder. Ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann. Ich bin auch nicht sicher, ob China da wirklich immer so auf der offiziellen, höchsten Niveau wirklich lautere Absichten hat immer, ob man nicht einfach diese Spannungen weiterhalten möchte. Und für Japan ist es natürlich auch nicht so einfach, aber diese Entschuldigungen sind immer wieder mal passiert. Das Yasukuni-Schrein, dieser Schrein dort, ein schöner Ort, wenn Sie nach Tokio fahren, gehen Sie hin, es ist schön dort, interessant. Dort gibt es auch ein Museum über den Pazifischen Krieg und Zweiten Weltkrieg. Und der hat wirklich was Nationalistisches im negativen Sinn. Da wird so Kriegsromantik ein bisschen, damit wird gespielt. Das ist mir sehr unangenehm, unsympathisch. Ich habe es mir angeschaut. Das ist eine Realität in Japan. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Mehrheitsauffassung entspricht. Ich hoffe nicht, aber ich kann es nicht genau sagen. Auf der anderen Seite ist mir sehr bekannt, ich lebe jetzt schon lange in Hiroshima, das Museum, das dort ist, unmittelbar neben der Stelle, wo die Atombombe oben explodiert ist. Da ist ein großer Park, da wird nicht mehr gebaut seitdem. Nur das Museum ist dort, und dieses Museum erwähnt die Vorbereitung des Kriegs, die Schritte in schrittweisen Imperialismus, die Vorbereitungen dessen, was dann durchgeführt wurde und natürlich auch, was im Krieg selbst passiert ist. Es wird auch, was immer wieder ein Gegenstand der Diskussionen ist, das Nanking-Massaker beschrieben. Es ist ein gutes Museum, so nach meiner eigenen Auffassung. Es gibt diese beiden Positionen.
So ist es eigentlich unkompliziert, das Verhältnis mit Südkorea?
Nein, das ist mindestens so kompliziert wie mit China, weil Südkorea ja jahrelang wirklich besetzt war, ganz besetzt, das ganze Land. Ja, Korea war von Japan. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg, deswegen sage ich der Pazifische Krieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und Japan hat da sicher keine rühmliche Rolle gespielt. Es ist ein sehr langes Kapitel, also auch natürlich klar, man kann über Japan, ist ein großes Land, man kann ihn heute Abend nicht alle Aspekte berühren. Aber eine Sache, die immer noch sehr schmerzt, ist, dass im Krieg selbst, in der Zeit der Besetzung und auch danach, dass koreanische Frauen verwendet wurden, gezwungen wurden, in Bordellen da tätig zu sein für die Soldaten. Soweit ich das kenne, also ich bin kein Spezialist, aber hat das auch so eine Art von Sauberkeit, Organisiertheit. Also es hat manchmal was Deutsches, diese japanische Geschichte. Es waren auch Alliierten von den Deutschen, wie Sie wahrscheinlich wissen. Aber diese Kapitel sind nicht wirklich abgeschlossen. In der Diskussion, in der Aufarbeitung geht das weiter. Und damals, meine Schwiegermutter zum Beispiel, die stammt aus Hiroshima, meine Frau nicht, dann später geboren. Die ist 1944 geboren und sie ist aber in Korea geboren. Sie war zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs ein Jahr alt. Das konnte sie nicht bewusst erleben natürlich. Und ihr Vater war irgendwie als Beamter da nach Korea geschickt. Die konnten das auch nicht immer auswählen, wo sie hinkommen. Und in beide Richtungen, also sowohl japanische Verwaltungsleute wurden nach Korea geschickt, auf der anderen Seite hat man viele Koreaner nach Japan geholt, gezwungen auch und als Zwangsarbeiter verwendet. Das kommt zum Beispiel in Romanen von Kenzaburo Oe, Nobelpreisträger Oe, Kenzaburo Fischer Verlag, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Autor. Da kommt dieses Thema in frühen Romanen vor, koreanische Zwangsarbeiter, die dann geblieben sind und im Laufe der Generationen haben sie dann natürlich ein mehr oder weniger normales Leben führen können. Aber bis heute ist es so, dass die Koreaner in Japan nicht die japanische Staatsbürgerschaft bekommen. Die haben die koreanische Staatsbürgerschaft, weil man das Blut, das in den Adern fließt, so hoch bewertet. Ja, was in Deutschland auch bis heute sogar noch ein bisschen so ist. Ne? Die Rumänen, deutschstämmigen Rumänen, werden als Deutsche sofort wurden geholt nach 1990 in der Zeit. Während in Frankreich ist das die Haltung da ganz anders, in Amerika sowieso auch. Also wenn jemand dort geboren ist im Land, gehört er eben zu dem Land, kriegt er die Staatsbürgerschaft. Und ich habe zum Beispiel eine japanische Koreanerin kennengelernt, das ist schon lange her jetzt, die eine sehr gute Pianistin war. Die hatte ich damals am Goethe-Institut, war eigentlich eine Schülerin von mir, aber sie war schon älter, also keine junge Studentin. Die konnte sehr gut Deutsch, die war früher lange in München gewesen. Und die ist in Japan geboren, hatte die koreanische Staatsbürgerschaft, konnte kein Wort Koreanisch, war nie in Korea, hat auch kein besonderes Interesse, nach Korea da zu fahren. Und war aber nicht Japanerin, sie war Koreanerin. Das hat sie mir erzählt, ein-, zweimal redet man so drüber, so lachend. Ja. Es war so eine fröhliche, nicht so depressive Person. Und ja, ist so. Aber es ist merkwürdig.
Aber da müssen die Japaner ja innen eigentlich hab sein, weil sie ja ihr österreichisches Blut in den japanischen Volkskörper quasi eingebracht
haben. Naja, eh. Das ist eh...
Eigentlich eine Freche.
Es ist immer noch irgendwie problematisch, nicht so einfach. Zumindest im Reden, in den Diskursen sagt man schon, ja, es ist eh toll und so. Und meine Tochter, ich finde sie ja ein wunderbares Mädchen natürlich und hübsch und so. Und die ist oft gerne im Dirndl-Kleid umeinander gerannt in Hiroshima. Und ich mit ihr, na, sie zusammen natürlich, wie es klein war. Und wenn Kinder so klein sind, sagen die Japaner sofort immer, da sind sie sehr, sehr auch expressiv und Kinder lieben so kawaii, sagen die. Weiß nicht, ob es wer kennt
süß, das.
Genau, so süß sind die Mangas, kommt das auch sehr oft
so,
vor.
Das ist, so machen die doch immer. Auf die Fotos immer und dann sagen sie kawaii.
Ja, und die oft haben Leute da auf der Straße gesagt, ah, Heidi. Es gibt einen Anime, einen Zeichentrickfilm, in Japan sehr, sehr populär, Heidi, auf der Basis dieser Kindergeschichte, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Gar nicht, auch nicht schlecht.
Das ist in Österreich auch gelaufen. Also meine Kinder, die sind von diesem Heidi-Anime geprägt.
Genau, das ist japanisch, ein japanisches Anime. Und das kennen sie natürlich alle und das finden sie dann toll. Aber gut, das ist ein bisschen so das Folkloristische und das ist natürlich einfach. Und übrigens, es ist jetzt ein gehe ich in eine andere Richtung. Auch Wiki zum Beispiel, haben viele von Ihnen sicher gesehen als Kinder, oder? Wiki, der Wikinger und die starken Männer. Das ist japanisches Anime. Das ist eines der ersten, was man in Japan hat machen lassen, weil die einfach auch technisch und zeichnerisch sehr gut waren. Das weiß ich nicht. Das könnte das sein, aber... Das
bricht dir eine Welt zusammen. Apropos, weil du hast das Mikro, wolltest du was... Bitte, Herr Doktor, sag uns was.
Sie haben den Satz gesagt, in Japan ist ein Land, wo nichts Schreckliches passiert. Und jetzt haben Sie eine Fülle von ganz schrecklichen Dingen selber erzählt. Wie ist der Satz zu verstehen? Das ist mit einer, Sie haben von den Coinlocker-Babys und diese Geschichten. Dann, mir kommt da wirklich gleich in, so taucht auf Fukushima. Da kann zwar Japan nichts dafür, dass eine Naturkatastrophe sich ereignet, aber wie dann politisch damit umgegangen wurde, finde ich ja nicht so wirklich unschrecklich. Und eine ganz andere Frage, Sie haben gesagt, das No-Theater hätte Sie fasziniert, da hätte ich ganz gern gewusst, was da faszinierend ist.
Ja, es sind wirklich zwei sehr verschiedene Fragen. Naja, das No-Theater in der Zeit, wo das No-Theater aufgekommen ist, vor ungefähr 1000 Jahren, gab es schon einmal einen Tsunami, der ungefähr so hoch gewesen sein muss wie der 2011. Und sowas passiert anscheinend alle 1000 Jahre. Man weiß es natürlich nicht, das kann auch nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder passieren, aber statistisch gesehen passiert das fast nie. Und klar war das schrecklich, klar, es ist eine Katastrophe. Und damals, das durfte ich 2011 nicht sagen, nicht schreiben, ich habe es geschrieben und da wurde ich sehr shitstorm, also sehr befehdet. Damals sind ungefähr 20.000 Personen gestorben und praktisch alle durch die Überschwemmung. Niemand durch radioaktive Verstrahlung. Ich glaube, ein Arbeiter ist unmittelbar dort auf dem Gebiet da umgekommen. Und eigentlich ist das bei einer Naturkatastrophe, für eine Naturkatastrophe dieses Ausmaßes, fast unglaublich, dass nicht mehr passiert ist. Ich meine jetzt Atomunfall, das meine ich. Ja. Die Naturkatastrophe natürlich war so schrecklich wie andere Naturkatastrophen, an die die Japaner so gewöhnt sind. Sie versuchen dann auch sofort die Normalität wieder, also dem mit Normalität zu begegnen und auch sich durch Normalität im Sinn von sehr viele Übungen, sehr viel Sicherheit, Vorkehrungen, was macht man, wie verhält man sich, dem so zu begegnen. Also die Lage, das Geografische ist ja ziemlich schwierig in Japan. Ne? Das heißt, rein geografisch und von den klimatischen Bedingungen her, ich habe vor kurzem einen Taifun wieder erlebt, jedes Jahr viele, sind schwierig. Und es könnte sein, dass ein Grund, warum man diese Normalität so hoch bewertet, genau diese Situation ist, dass man ständig bedroht ist. Ja. Man versucht alles zu tun, um diesen Bedrohungen zu entgehen. Bei Erdbeben zum Beispiel Technik, ja, ist auch ein Punkt, über den wir reden können, sehr gute Statik. Es passieren vergleichsweise im Vergleich zu China oder andere Länder, wo auch Erdbeben vorkommen, sind die Schäden gering, vergleichsweise. In Tokio 1923, wo Junichiro Tanizaki sich sehr erschrocken hat, und das kommt in den Büchern dann auch immer wieder mal vor, ein wichtiger Autor, sind weit über 100.000 Leute in Tokio gestorben beim Erdbeben. Ich habe natürlich selbst erlebt man auch Sachen, zum Glück bisher nichts, wo ich selbst in Gefahr gewesen wäre. Obwohl also mir geht's eigentlich gesundheitlich im Moment nicht sehr gut, und das ist die Folge eines Fahrradunfalls, den ich hatte in so einer ganz merkwürdigen Wettersituation. Manchmal einen ganzen Tag Elektrizität in der Luft, und dann plötzlich explodiert das, und wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man dann nichts mehr machen. Man sieht nichts mehr, Wasser im Gesicht und so. Also man hat sehr, sehr schwierige klimatische Bedingungen eigentlich. Ich will das mit Fukushima und mit dem Atomunfall jetzt auch nicht herunterspielen. Ich sage auch gleich, ich bin selbst jemand, ich finde es auch besser, wenn man diese Technologie nicht verwendet, und finde auch, dass man alternative Technologien versuchen soll zu entwickeln. Und es ist allein die Tatsache, dass da ein Gebiet von 10 bis 20 Quadratmetern langfristig verseucht ist, ist schlimm genug. Das ist nicht normal, das ist natürlich eine Katastrophe. Also das möchte ich schon auch hinzufügen, um nicht missverstanden zu werden.
Das meine ich, es gab wirklich nur ein Strahlungsopfer.
Nach meinen Informationen, soweit ich weiß, dass bei uns war man natürlich sehr alarmiert. Im Prinzip ist es auch gut, klar, die deutsche Bundesregierung hat reagiert, so wie, das wissen Sie ja, die Atompolitik geändert, ist auch gut. Aber wenn man hier dann sich Geigerzähler kauft, massenhaft die Leute, das finde ich hysterisch. Das wird von den Medien halt sehr gefördert, weil die Medien damit auch was gewinnen können. Und das war schon so damals. Das heißt nicht, dass die Realität nur Medienhysterie ist. Natürlich gibt es auch diese Katastrophe an und für sich. Aber damals wurde auch gesagt, es kommt ja noch alles auf uns zu, die werden alle sterben und so. Aber ich lebe in Hiroshima. Ich werde manchmal gefragt, wie man denn da leben kann. Aber man kann da schon leben. Ich kann es wissenschaftlich nicht erklären. Da müssen Sie einen Naturwissenschaftler dann einladen, um die Folgen von Atom, von Bestrahlung, Atombestrahlung genau wissenschaftlich zu erklären. Aber es ist so, dass einige Jahre nach der Katastrophe in Hiroshima die unmittelbare Verseuchung nicht mehr stattgefunden hat. Es gibt aber bis heute, ich habe mit solchen Leuten geredet, natürlich immer noch Opfer, Leute, 80-Jährige und so in diesem Alter, die immer noch Schilddrüsenprobleme haben und solche Sachen, aber von denen wiederum viele recht gesund, also fröhlich in die 80er Jahre ihres Lebens hineingegangen sind. Aber viele sind natürlich umgekommen, auch lange nach 1945.
Da war eine Frage.
Ja. Das
Theater. Ja, das genau. Theater. Ja, ja, ich kann sehr viel nicht dazu sagen, aber es ist schwer zu formulieren. Denn damals, als ich das zum ersten Mal sah, habe ich es natürlich gar nicht verstanden, den Inhalt. Man kriegt die Geschichten ja kurz zusammengefasst, auch in München. Und in Japan ist es auch so ein normaler Japaner, schon wieder das Wort Normalität, aber die meisten Japaner verstehen den Text, der da gesprochen wird, nicht so richtig. Und auch die bekommen die Geschichte kurz zusammengefasst, und das sind in der Regel auch sehr einfache Geschichten von irgendwelchen Kämpfen, irgendwelchen Konflikten, irgendjemand, der in einen Fluss fällt und von jemand anderem gerettet wird. Und schon dramatische Situationen, aber nicht so wie Shakespeare, der viel komplexer ist. Aber das wird in einer Weise zelebriert, mit einer Langsamkeit, mit einer Konzentration vorgetragen, die mich damals fasziniert hat. Also allein die Tatsache, dass man mit einer solchen Langsamkeit über eine Bühne gehen kann und trotzdem ist die Präsenz des Schauspielers in dieser ganzen Zeit da.
Ja, aber Sie lesen ja auch gerne Stifte.
Ja, also Stifter hat sowas. Stifter, und das ist ein Grund, warum die Japaner gern Stifter lesen.
Die lesen
Stifter
ihn tatsächlich,
relativ beliebt. Und jetzt Wittico nicht bei einem riesigen Massenpublikum. Wittico ist auch bekannt, aber es sind schon die Erzählungen. Okay. Also ich versuche Ihnen zu sagen, der Nachsame ist noch besser. Ist auch übersetzt natürlich.
Ich bin gestern übrigens extra zur Recherche auf den Gustermeierberg.
Ja.
Wo die berühmte Kirschbaum bei Stifter steht.
Der nicht mehr da ist?
Ja, genau. Bei der Mitte Österreichs ist unbewohnt, auch der Wirt hat zu Vorbereitung für heute. Also, aber es ist wirklich Stifter ins Japanische übersetzt worden?
Ja, klar. Ja. Das ist schon wegen dieser Ehrfurcht vor den Dingen. Zum Beispiel diese Formulierung kommt im Nachsommer vor, Ehrfurcht vor den Dingen. Er meint damit auch vor allem die kleinen, die unscheinbaren Dinge. Das gehört zu dieser alten, klassischen japanischen Ästhetik. Und dieses Mono no Aware, das ist Schönheit und Trauer, ein Kawabata-Titel. Yasunari Kawabata, auch ein sehr wichtiger Nobelpreisträger im Übrigen. Die Wahrnehmung der Dinge, das sind nicht nur Kirschblüten, das ist natürlich so die Folklore dann. Aber die eigentliche alte japanische Ästhetik, das sind ganz verschiedene Dinge des Alltags in der Natur, der Kunst, aber auch des täglichen Gebrauchs. Wenn Sie in Japan essen, wirklich gut essen, aber auch in den Zuhause oft. Da ist Sorgfalt, große Sorgfalt. Und das ist auch im Notheater, das ist eine große Sorgfalt im für jede Bewegung, jede einzelne kleinste Bewegung natürlich auch einstudiert. Es gibt wenig Spontanität, ja, das ist in Japan sozusagen ein Mangel. Aber, und wenn das gelingt, kommt das rüber, es wirkt. Diese Präsenz ist dann da. Ich habe im Heian Jingu, also im Hauptschrein, im größten Shinto-Schrein, No-Theater ist mit dem Shinto, mit der Shinto-Religion verbunden. Es gibt da eine Art von, ja, wie soll man das sagen, eine Sünnenenergie oder Sünnen, etwas Gemeinsames zwischen Shinto, religiöser Mentalität und No-Theater. Und ich habe da geheiratet und das war auch so, dass da wahnsinnig viel vorbereitet wurde. Die Zeremonie selber hat eine halbe Stunde gedauert und das Fest dann 2 Stunden. Nicht so, wie man bei uns manchmal hört, eher dann in Ost- und Südeuropa den ganzen Tag oder 3 Tage oder so. Das ist begrenzt. Aber ich habe mich damals gefragt, ja, jetzt sind alle schon so müde von den Vorbereitungen, was wird da werden? Und wenn das hinhaut, es haut nicht immer hin, aber wenn es hinhaut, dann ist plötzlich mitten in diesem Geplanten entsteht sowas wie eine andere Art von Spontanität. Eine Leichtigkeit, eine Freiheit. Aber unter der Voraussetzung dieser, dass es genau gemacht wird, genau geplant. Und im heutigen Japan, im heutigen modernen Japan, glaube ich, dass man da auch, ja, diese Mentalität besteht fort. Aber wenn sich das sehr verselbstständigt, kann das zu so einer Sturheit, Pingeligkeit und Unproduktivität auch werden. Aber ich habe schon erlebt, dass es eben immer wieder aufgeht. Und dann ist es schön.
Jetzt haben wir einen Frage-Tsunami verschuldet. Sie waren der Erste, dann Sie, dann da hinten und dann da. Machen wir es in der Reihenfolge ganz diszipliniert japanisch, bitte.
Okay. Ja, ich habe selbst ein halbes Jahr in Nagoya Deutsch unterrichtet. Und natürlich ist es mir aufgefallen, dass die Japaner ein Volk sind, das sehr homogen ist. Vielleicht ist homogen das falsche Wort, aber sie waren über viele Jahrhunderte, vielleicht über ein Jahrtausend, fast nur mit sich selbst allein, haben einige Jahrhunderte, drei Jahrhunderte, fast eine komplette Isolation erlebt. Und es ist natürlich, ich kann ihnen das fast nicht vorwerfen, dass sie fast so etwas wie Naturrassisten sind, weil sie es wirklich nicht zulassen können, dass andere sich als Japaner allein aufgrund des Wohnens dort als Japaner bezeichnen. Die Frage, die natürlich jetzt auftaucht und die man immer wieder hört, vor kurzem habe ich Analyse gehört von dem Chefanalytiker von der HSBC, also Hong Kong Shanghai Banking Corporation, die sich wirklich auskennt, und auch andere, die sagen, Japan wird in den nächsten Jahrzehnten verarmen, weil die Generationsproblematik fast nicht lösbar ist. Japaner bekommen viel zu wenig Kinder, viele können sich Kinder nicht leisten, und die andere Möglichkeit wäre Migration, und das funktioniert kulturell nicht. Die anderen Industrienationen, die von dem gleichen Problem stehen, lösen das. Japan wird es nicht lösen können, es wird verarmen oder es ändert sich grundsätzlich etwas kulturell. Wie sehen Sie diese Lage?
Ist möglich. Es sind natürlich solche Prognosen, es sind Prognosen, also man kann es nicht wirklich mit großer Sicherheit voraussagen, sowas, aber also was Sie gesagt haben, diese Faktoren, das trifft schon alles zu, das ist so, ja, sehe ich auch so. Ich persönlich bin sehr kinderlieb. Ja, ich mag Kinder, ich sehe das gern, wenn das Leben wieder neu beginnt, neu aufblüht. Und in Japan ist das wirklich ein großes Problem. Natürlich, viele können sich Kinder nicht leisten, aber sie glauben auch, dass sie sich die Kinder nicht leisten können. Sie sind überzeugt, sie glauben, mein Kind muss in 20 Jahren noch, bevor das geboren ist, muss studieren an der Universität, sind sehr hierarchisiert an der besten Universität und so weiter, kann ich mir das leisten, dann rechnen sie 20 Jahre, wie kriege ich das Geld zusammen, geht sich das aus? Geht sich nicht aus für zwei, also nur ein Kind, manche gar kein Kind. Dann auch, dass wirklich sehr viele in diese Arbeitsverhältnisse so eingespannt sind, ja, und da jeden Tag bis spät nachts drinnen sind, nach Hause kommen und sich um die Liebe nicht kümmern können. Ja. Und das auf Dauer führt das auch in der Masse. Ja. Man findet schon immer wieder andere, natürlich, aber so im Go, wenn man über das ganze Land sprechen will, dazu, dass die nicht mehr kommunizieren können. Diese erotische Kommunikation findet nicht mehr statt. Ja. So im Großen und Ganzen. Natürlich im Einzelnen schon immer wieder, ist klar. Und da gibt es ein Phänomen, das ich auch ganz gerne immer wieder beschrieben habe in Büchern. Ja. Und auch bei Tanizaki, da gibt es ein hervorragendes Buch, ein Roman, der über Japan mehr sagt, auch ein realistisches Buch, glaube ich, aber schon aus den 40er Jahren, also über die Vorkriegszeit, die japanische Vorkriegszeit von Tanizaki, die Schwestern Makioka, ist aber vergriffen, ne? Muss man wieder auflegen oder neu übersetzen. Viele Dinge hätte ich zu tun, wenn ich alle die Zeit hätte oder das tun könnte. Und da spielt auch da werden vier Schwestern aus einer Familie verheiratet, die sollen heiraten, und es wird beschrieben, wie das funktioniert, wie das geht und nicht geht, welche Hindernisse es gibt. Das ist ein großer Roman, ein bisschen wie die Buddenbrooks, so von Thomas Mann im deutschsprachigen Raum. Und ein Punkt ist da sehr interessant, ist das Omiyai. das Omiyae. Das heißt, Heiratswillige, es geht doch letztens um Heiraten, eigentlich weniger um Sex in dem Sinne, sondern um Heiraten. Da werden so Treffen eingefädelt, es gibt auch so Kupplerinnen meistens, die auch angesehen sind. Es gibt bis heute welche, die das mehr als Hobby machen, welche, die das richtig ein bisschen so beruflich machen. Ja, und warum ist das notwendig? Ja, das machen ziemlich viele, weil sie gar keine Zeit haben, einfach Männer oder Frauen, Mann und Frau, ja, kennenzulernen. Und das geht dann schon sehr, sehr tief in eine Gesellschaft rein. Und das schlägt sich in der Statistik nieder, es gibt dann weniger Kinder. Es ist ein bisschen traurig. Natürlich ist dann politisch, wenn man an die Politik denkt, das Pensionsproblem, ja, die Leute werden immer älter, in Japan ist das noch viel stärker als hier bei uns. 90-Jährige, die immer noch ganz fit sind, sieht man wirklich nicht selten. Ist einerseits gut, ist ja erfreulich, ja. Die meisten Leute wollen lange leben, auf der anderen Seite, wie soll man das bezahlen, das kennen Sie, die Diskussionen gibt es hier auch. Aber in Japan ist das noch viel, viel schärfer. Wie man rauskommen kann, soll, weiß ich nicht. Was Sie sagen, es ist alles richtig, ich kann es eigentlich nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Immigration ist auch schwierig. Auf der einen Seite historisch, ja, will man es nicht so in dem Maß. Auf der anderen Seite, die Sprache ist sehr schwierig, die kulturellen Gegebenheiten sind sehr schwierig. Indonesien ist ein potenzielles Einwanderungsland, 200 Millionen Leute, viele, die da auch gern woanders Geld verdienen würden. Krankenschwestern, viele würden gern als Krankenschwestern arbeiten. Ich habe irgendwann mal eine Zahl gelesen, da waren ich sage jetzt wirklich nur eine Hausnummer, irgendwie 500, die eine Prüfung machen und eine einzige kommt durch. Ja. Und im Krankenhaus ist auch schwierig, wenn man die Sprache nicht auch schreiben, lesen, schreiben kann. Also solche Faktoren sind schon auch da, das muss man bedenken. Es ist natürlich leicht zu sagen, die sind, weiß ich, Rassisten und so. Es gibt schon, würde ich auch zustimmen, so eine Art von Grundrassismus, der nicht immer ganz bösartig sein muss, aber es ist schon so latent sowas da. Das habe ich auch konkret in verschiedenen Situationen schon immer wieder mal bemerkt. Das ist natürlich nicht so gut. Und solange die Leute alle einigermaßen leben können, wird das wahrscheinlich keine sehr unguten Explosionen oder also Aggressionen und so erzeugen. Aber es könnte schon sein, dass das irgendwann mal wieder so ist.
Sie haben schon lange eine Frage.
Vielleicht eins möchte ich trotzdem noch sagen. In der Geschichte vor Jahrhunderten gab es natürlich schon so diese Isolation so rein, wie Sie es jetzt gesagt haben, stimmt's nicht. Mit China war ein Austausch. Noch früherer, so vorhistorischer Zeit, war Japan ja mit dem Festland verbunden. Es ist, diese totale Reinheit ist mehr ein Mythos. Es stimmt und stimmt auch nicht. Also man muss es ein bisschen relativieren.
In der japanischen Ästhetik taucht für mich immer wieder der Begriff Wabi-Sabi auf. Ja. Ist das nach wie vor ein zentraler Begriff? Und wie würden Sie ihn für uns beschreiben? Und meine zweite Frage, Sie haben den Autor Tanitaki erwähnt, jetzt weiß ich nicht, ob das der gleiche ist, Lob des Schattens, kenne ich von ihm. Für mich auch ein sehr wichtiges Buch, ist dem auch so. Und wird dieses Buch, das glaube ich vor Jahrzehnten geschrieben worden ist, noch gelesen? Ist es noch wichtig?
Ja, über Wabi-Sabi kann ich Ihnen nicht so viel sagen. Ich habe vorhin ein anderes, so einen ähnlichen Ausdruck fallen lassen, das ist das Mono no Aware, das scheint mir, was heißt das Erscheinen der Dinge in ihrer Vergänglichkeit. das leise Melancholie gegenüber den Dingen, aber die Schönheit ist mit dieser Melancholie verbunden. Das ist ein altes japanisches Thema, sehr altes japanisches Thema. Ob es noch so ist, ich zweifle da schon oft daran. Also auch Tanizaki, Lob des Schattens. Tanizaki ist derselbe Autor. Ne? Das ist Junichiro Tanizaki, der ist relativ alt geworden. Er hat sehr verschiedene Sachen geschrieben. Das ist bei Weitem nicht alles bei uns bekannt, nicht alles übersetzt worden, also nur Teile davon. Es ist, glaube ich, auch nicht alles wirklich notwendig, dass man es übersetzt, aber es ist viel, viel reicher, als man denkt. Tanizaki war unter anderem, hat er das Genji Monogatari, die Genji, den ersten großen japanischen Roman aus dem Jahrtausend ungefähr, übersetzt, sogar dreimal übersetzt. Es wird immer wieder neu übersetzt. Und der hat die alte japanische Kultur schon sehr, sehr aufgesogen, also diese Heian-Zeit, die eine Zeit ohne wichtige Kriegerkaste war. Das ist meiner Meinung nach ganz entscheidend. Also alles, was Bushido und sowas auch in Europa teilweise beliebt ist. Es gibt sogar einen Rapper, der sich auch so
den
ähnlich,
glaube ich, nennt. Gut.
Ja, also dieses Martialische, genau, hab ich mitgekriegt. Ja. Dieses Martialische kommt später. Das ist in der Zeit des Shogunats, also historisch auch genau lokalisierbar. Aber in dieser Zeit des Genji Monogatari, da ist Schönheit, Erotik, Sensibilität, Wahrnehmung, Dinge, Respekt vor den Dingen, auch vor dem anderen, vor dem Mitmenschen. Wenn man diesen Roman liest, die Japaner selber denken gar nicht viel daran, es ist vielleicht zu selbstverständlich für sie. Es kommt nie Kampf vor, es kommt nie Krieg vor, es kommt nicht einmal Sport kommt vor, also so Kämpfe in dem Sinn, also auch Kämpfe ohne Beschädigung des Gegners, nichts, nur Kunst, Sensibilität, Gespräch, Konversation, Literatur und so weiter. Es ist etwas davon, erhält sich natürlich schon, das geht schon weiter, aber es gibt im Prinzip diese zwei Strömungen, auch ins 20. Jahrhundert hinein, auch dieses Strenge, auch das Kämpferische, das Martialische. Und wir sind heute in einer wieder anderen Gesellschaft. Das ist so, wie wenn Japaner glauben, die Griechen müssten ja eigentlich so sein wie die Griechen von Sokrates. Es ist nicht so. Auch die Italiener haben natürlich etwas von den alten Römern, das kann man, aber das muss man schon suchen. Das ist nicht so, liegt nicht so auf der Hand. Und so ähnlich, glaube ich, muss man sich das schon auch in Japan denken, im Prinzip. Aber die
Achtsamkeit über Jahrhunderte erhalten.
Ja. Das,
also wenn Sie das aufnehmen wollen, dann müssen Sie das Mikro wieder requirieren.
Ja, hat sich schon erhalten, aber auch immer wieder transformiert. Ja. Diese Vorsicht, der Respekt, der Abstand, den man hält vor dem anderen, das ist heute auch in sehr, sehr formalisierten Beziehungen ist oft auch ein Problem. Also zum Beispiel beim Kennenlernen von Mann und Frau. Das ist oft sehr schwierig, weil man Abstand vorsichtig ist und nicht versucht gleich mal zu zeigen, man hat Interesse, das geht nicht. Und es ist transformiert, es ändert sich immer wieder. Aber im Prinzip glaube ich schon, dass sich das erhält. Lob des Schattens von Tanizaki, glaube in den 30er Jahren geschrieben. Das ist so ein schmaler Essay, der ist für die Europäer und auch Amerikaner viel wichtiger als in Japan. Es ist in Japan nur eines von vielen anderen Werken von Tanizaki. Er hat einige schmale Essays geschrieben, es sind auch einige übersetzt, auch in letzter Zeit. Lob der Meisterschaft heißt ein Buch, das war früher nicht übersetzt. Ich würde es schon sehr empfehlen, das Lob des Schattens, aber man muss dazu sagen, das ist ein Japan, das spätestens in der Kriegszeit aufgehört hat. Also spätestens mit der Modernisierung der Nachkriegszeit ist dieses Japan so, also gerade wenn man das Wort Schatten nimmt, Schatten gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Es ist ein Land, das sehr hell erleuchtet ist. Es gibt die Konbini, Sie kennen die Konbini, die Convenience Stores, die 7-Eleven und so, die haben alle englische Namen. Das 24 Stunden, alles total hell die ganze Nacht. Und Japaner, die zu uns kommen, sagen, da kriegt man Angst in Europa, es ist so finster. Und so. Es ist Tanizaki. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist ein Buch aus dem Jahr 1962 von Tanizaki. Ich habe es jetzt wieder gelesen, weil es neu aufgelegt worden ist beim Manesse Verlag auf Deutsch. Das heißt Tagebuch eines alten Narren. Und das spielt auch in den 50er, 60, Anfang 60er Jahre. Und er beschreibt dieses Grelle, dieses Helle und Weiß selbst und sagt auch, dass das Lob des Schattens, dieses Japan,
Ich möchte kurz zu sprechen kommen auf diesen sehr populären japanischen Architekten Tadao Ando, den Sie ja sicher kennen. Mhm. Wenn man seine Architektur betrachtet, dann arbeitet er mit diesem Lob des Schattens. Das ist ein ganz essentieller Teil seiner Architektur. Und er baut viel.
Naja, das glaube ich schon. Es gibt ein Museum, das er gebaut hat in Kobe, da in der Gegend, in der Nähe von Kobe, wo praktisch keine Natur ist, weil das eine dicht verbaute Gegend ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hat den konkreten, den sinnlichen Eindruck, dass die Natur hier mindestens so stark ist und in Kommunikation ist mit dem vom Menschen gemachten, das heißt auch mit Beton, den er ja viel verwendet, und zwar über den Himmel und auch über das Meer, das man hinten fern sieht. Das finde ich sehr, sehr raffiniert gemacht, das ist eine sehr, ja klar, kann sein, dass er bewusst anknüpft. Es gibt natürlich Einzelne, die immer noch Sachen aus der alten japanischen Ästhetik aufnehmen. Das gibt es schon.
Jetzt haben wir also eine kurze Aufstellung der Fragen, die noch im Raum schweben und mir pantomimisch mitgeteilt wurden. Da hinten, dann und Sie. Dann schauen wir, dass wir die hier durchbekommen. Bitte.
Ich möchte zurückgehen zum Anfang. Sie sind Übersetzer. Sie übersetzen von japanischen Literatur ins Deutsche, Deutsche in Japanische?
Deutsche ins Japanische könnte ich nicht, das lehne ich auch ab, wenn gefragt wird.
Ich selber bin Übersetzer koreanisch-deutsch, habe dort in Korea gelebt und zwei Brüder haben eine Japanerin geheiratet. Das heißt, für mich ist das sehr, sehr interessant, wie sie vorgehen, wenn sie einen Text, wo wir ja gehört haben, dass die Japaner ganz anders denken, in das Deutsche übertragen, ohne dann ein größeres Prälud zu machen, wo sie erklären, warum der so denkt, wie er denkt, weil man könnte eigentlich hergehen und einfach nur 1:1 übersetzen, das steht dort und jetzt, das heißt ungefähr oder wahrscheinlich so auf Deutsch. Und meine Frage ist, das erste Buch, das Sie gesagt haben, dass Sie da Schwierigkeiten gehabt haben, zu übersetzen, wo sie dann eine japanische Übersetzerin auch benötigt haben. Wie gehen Sie da vor? Weil Sie sind ja fähig, das, was Sie da lesen auf Japanisch, zu behirnen und zu sagen, das heißt das auf Deutsch. Wie gehen Sie vor, dass Sie sozusagen den Geist, der ja ganz ein anderer ist, transformieren in eine Welt, Europa, Deutsch, die das dann behirnen kann?
Ja, das macht man einfach, das versucht man halt. Ich muss dazu sagen oder vorausschicken, dass das Koreanische scheint mir relativ einfach zu sein. Ich kann überhaupt nicht Koreanisch und kann es nicht beurteilen, aber es scheint mir einfach zu sein, während die in Japan gebrauchten Schriftsysteme, die dann ein Ganzes ergeben, außerordentlich komplex sind. Und jemand, der wie ich mit 45 Jahren nach Japan gekommen ist, für so jemanden ist es fast unmöglich, die Schrift, vor allem die chinesische Schrift, wirklich sehr gut zu lernen. Ja, das ist sehr schwierig. Eigentlich habe ich das Niveau eines Drittklasslers, weil ich habe es immer wieder neu versucht, ich bin hartnäckig. Man bräuchte sehr, sehr viel Zeit natürlich, habe ich eigentlich nicht. Und mein jetziger Versuch ist zusammen mit meiner Tochter und ungefähr im selben Rhythmus. Ja, jetzt die Einzelheiten erzähle ich Ihnen nicht, aber das ist natürlich ein relativ niedriges Niveau, wie Sie sich vorstellen können. Das heißt, beim Übersetzen jetzt, ich habe diesen Trieb irgendwie. Ja. Wenn ich in einem Land bin, ich bin jetzt schon sehr lang da, interessiert mich die dortige Literatur, das war überall so, in anderen Ländern auch, es hat sich immer so ergeben. Ich habe nicht das Bedürfnis, aus dem Finnischen zu übersetzen, ich war dort nie, ich interessiere mich jetzt in dem Sinn nicht. Ich lese vielleicht Übersetzungen auf Deutsch, aber und das heißt, ich kann aus dem Japanischen nur übersetzen, zusammen mit einem Japaner, einer Japanerin normalerweise. Und so mache ich das auch. Ich gehe alle Sätze, wir übersetzen Satz für Satz, jeden einzelnen. Der Satz wird mir vorgelesen. Ich lese die Kanji zusammen, also die chinesischen, die Zeichen mit der Person zusammen. Das ist aufwendig. Natürlich entsteht dann irgendwann der Wunsch, das auch mal allein machen zu können, aber davon bin ich noch ziemlich weit entfernt. Rein finanziell, ja, man muss sich das Honorar teilen, das ist nicht so, aber ist mir egal, ich bin nicht so darauf angewiesen, möglichst viel damit zu verdienen. So ist die Realität da. Dann, was Sie sagen, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es so ein Grundtatsache, Grundproblem auch Geist und Buchstabe. Da hat man die Buchstaben und eigentlich muss man aber den Geist aufnehmen. Es geht natürlich aber auch nicht ohne die Buchstaben beides. Diese Diskussion selber hat in Europa eine lange Tradition. Da gibt es einen Schleiermacher, einen Philosophen, der darüber sehr interessant geschrieben hat, schon in der Zeit der Romantik. In Japan vergisst man oft den Geist, die Japaner selbst, also in die umgekehrte Richtung auch. Die beiden Sprachen und auch Kulturen sind sehr weit voneinander entfernt. Ich übersetze ja auch aus anderen Sprachen, da ist es meistens einfacher, es gibt einen kürzeren Weg von der einen zur anderen Sprache. Und zwischen Japanisch und Deutsch muss man einen langen Weg sehr oft nehmen. Manchmal geht es auch direkt, ab und zu, aber manchmal Umwege, lange Wege. Aber trotzdem, es ist einfach deswegen, weil wir Menschen sind, weil wir menschlich sind. Es gibt trotzdem eine gemeinsame Basis. Das ist schon auch so. Wie ich es dann mache, das sind immer wieder konkrete Sachen, konkrete Entscheidungen. Da muss man ganz konkrete Entscheidungen treffen.
Darf ich da jetzt einhaken, also abhaken? Die Zeit läuft. Wir haben noch drei Fragen. Du bist leider gar noch nicht dran. Warte noch ein bisschen.
Okay.
Nein, die Reihenfolge wäre der Herr Schnellinger, dann die Dame und dann Schlussfrage Buttinger. Ich sage es jetzt gleich. Wir haben circa noch 6 Minuten. Wir dürfen wahrscheinlich 2, 3 überziehen. Es gibt dann nachher das Angebot, direkt mit unserem Gast zu sprechen, sollte es sich nicht ausgehen. Aber vielleicht schaffen wir es, wenn wir das etwas zusammenschubben. Schnell, so, Herr Schnellinger.
Ganz kurz. Wir haben schon gesagt, dass Stifter sehr gut wahrgenommen wird in Japan. Meine Frage ist, welche anderen Autorinnen und Autoren aus diesem kleinen Land in Europa mit dieser seltsam exotischen Sprache werden in Japan überhaupt wahrgenommen, werden dort rezipiert, werden übersetzt? Und eine, obwohl wenig Zeit ist, eine zweite kleine Frage habe ich auch noch. Wie kann man sich in Japan das Verlagswesen vorstellen? Funktioniert das ungefähr so wie bei uns oder ist es ganz anders?
Ja, aus Österreich. Die Japaner haben in der Meiji-Zeit, also in der Zeit nach 1868 angefangen, europäische Literatur zu übersetzen, natürlich auch deutsche. Ein Übersetzer ist Mori Ogai. Ogai Mori. Mori ist der Familienname, der selbst auch sehr interessante Literatur geschrieben hat, ist auch ins Deutsche wiederum dann übersetzt. Das ist aus dieser Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat zum Beispiel auch Goethe übersetzt, aber auch Schnitzler, Arthur Schnitzler. Und dadurch ist Schnitzler relativ früh da in Japan schon bekannt geworden. Schnitzler gehört auch zu den Stifter, das hat in den 40er Jahren begonnen. Es ist ein bisschen, sind es immer auch Zufälle. Kann wer die deutsche Sprache in dieser Zeit, über die ich jetzt rede, da gab es ja nicht viele. Ogai Mori war also wirklich ein sehr interessanter Autor. Sehr interessanter. Bei Surkamp-Bibliothek Surkamp gibt es die Wildgans, glaube ich, heißt es. Ja, Wildgans, die Wildgans, Wildgans oder so. Sieht man die Frage, übersetzt man einen Artikel oder nicht, weil in Japan gibt es keine Artikel in der Sprache. Schnitzler, Stifter. In der heutigen Zeit sehr, sehr wenig. Alles, was deutschsprachig ist. Handke ist ein bisschen übersetzt, aber nachdem ich mit Handke auch viel zu tun habe und ihn auch selber kenne und so, weiß ich, dass das wird praktisch nicht mehr gemacht. Also vor kurzem hat ein Germanist, das sind dann meistens Germanisten, die übersetzen, hat die schönen Tage von Aranjuez übersetzt. Das ist aber, ich habe mit ihm auch einmal einen Auftritt gehabt, mit diesem Mann, der Abe heißt, so wie Kobo Abe, auch ein guter Autor. Abe kommt aber häufig vor, der Premierminister heißt auch so jetzt. Das ist ein sekundäres Werk, das ist nicht so wichtig. Also ich habe versucht anzudeuten, er soll doch was anderes machen. Und von Handke sind auch viele wichtige Sachen gar nicht übersetzt. Wenn jemand den Nobelpreis kriegt, dann wird er übersetzt. Jelinek wurde eine Zeit lang übersetzt. Ich glaube, dass sie inzwischen hat auch schon wieder aufgehört. Ich überblicke natürlich nicht dauernd alles. Aber Jelinek, weiß ich, wurde nach dem Nobelpreis da einiges übersetzt. Canetti auch. Canetti hat wieder völlig aufgehört. Canetti wurden ein paar Sachen übersetzt. Der hat in den 80er Jahren, glaube ich, den Nobelpreis gekriegt. Also das ist aber ein internationales Phänomen. Das ist sehr von diesen Rankings und großen Preisen und so abhängig heutzutage. Sonst ein bisschen wird natürlich gemacht, aber das kommt nicht so in den großen Literaturbetrieb hinein. Was die Verlage betrifft, es gibt eine recht interessante, vielfältige Verlagslandschaft. Es gibt ein paar große Verlage, die dann schon auch gute Sachen machen. Ich selbst als Übersetzer und ich mache auch für Literaturzeitschriften sehr gern, stelle ich zusammen so Dossiers, also verschiedene Autoren, von denen man eben 10 Seiten oder so oder eine Erzählung und auch Gedichte übersetzt. Ich arbeite zusammen mit jemandem von Kodansha, was so ein bisschen wie Surkamp oder so ist, ein sehr großer Verlag. Zufällig verstehe ich mich mit dem sehr gut. Der kümmert sich vor allem auch um Auslandsbeziehungen, Rechte und so. Also, ja. Was es wenig gibt, sind so diese Förderungen, wie man es bei uns kennt. Es gibt auch keine Lesungen, es gibt nur Signieren. Das ist ein bisschen amerikanisch. Eine Besonderheit, ich beeile mich jetzt auch schon, eine Besonderheit ist, sind die Zeitschriften. Früher noch mehr, da wurden viele, viele wichtige, große Romane zum Beispiel in Fortsetzungen zuerst in Zeitschriften abgedruckt. Das ist eine japanische Besonderheit. Viele bei uns auch bekannte große Werke zuerst in Zeitschriften. Und das hatte früher, hatten die sehr, sehr hohe Auflagen auch.
Die Bitte um Kürze, letzte Frage und dann privatisieren wir.
Ja, sehr kurze Frage eigentlich. Was schätzen Sie besonders an Japan? Also an den Japanern, um das so generalisierend zu sagen, an der Lebensweise dort und vielleicht ja dort zu leben, wie hat Sie das selbst geprägt?
Vielleicht das geht Sie nicht
inspiriert.
Auf.
Einfach, was Ihnen einfällt.
Ja, wenn ich ein Japaner würde jetzt sagen, ein bisschen bin ich auch einer geworden, aber das Essen. Das Essen ist wirklich gut, aber es sind nicht nur Sushi, man isst nicht dauernd Sushi in Japan, gar nicht so viel. Es ist eher so ein bisschen ein Festtags- oder Geburtstagsessen. Das Essen ist schon toll. Und das Essen ist aber sehr verbunden mit dieser Ästhetik der Dinge, mit dem Schönen, auch mit der Schönheit, die man den normalen, einfachen Dingen hat. Das ist eins. Das andere, ich bin im katholischen Österreich aufgewachsen, das hat mich sicher sehr geprägt. Ich bin aber jetzt kein bekennender Christ in dem Sinn, jemand, der in die Kirche geht immer. Ich habe in Japan zwei Religionen kennengelernt, ohne das zu studieren, einfach so. Shintoismus und Buddhismus, die dort koexistieren, ganz normal, und beide ziehen mich sehr an. Beide. Also besonders auch der Shintoismus. Ich schreibe bestimmte Texte von mir, vor allem so literarische Romane, auch Erzählungen, in Shinto-Schreinen oder in der Nähe dort. Ich gehe weg vom Internet, ich gehe weg von der Technik, ich gehe weg vom Lärm. Das kann man dort in Japan. Das sind die letzten Reste. Also wenn sonst alles niedergewalzt wird, Tadao Ando hat wenig Macht. Die Shinto-Schreine, die haben die. Also die Macht, die Natur, die Gegebenheiten, diese Religion ist sehr, sehr eine Naturreligion eigentlich. Und ich möchte auch selbst, dass das bleibt. Und wenn ich meine Tochter, die ich natürlich sehr liebe, wie alle Väter und Mütter, das ist für mich auch so etwas. Das ist auch sehr stark verbunden mit dem Ort, mit der Natur, mit dem Leben an und für sich. Das finde ich in Japan. Es ist aber auch schon auch sehr bedroht. Natürlich auch durch diese große Technisierung bis hin zu Fukushima, dass man halt das Land ich glaube, 54 Atomkraftwerken überzogen hat. Also ist eine eigene Diskussion sehr schwer. Aber wir wollten jetzt gar nicht mehr in die Kritik des Landes gehen.
Klaus, deine letzte Frage. Okay. Dann bleiben wir halbwegs in der Zeit. Ich danke herzlich Leopold Federmeier, dass er bei uns zu Gast war. Arigato Federmeier-san. Arigato Federmeier-san. Danke Ihnen fürs... Ja genau, Kawaii. Danke Ihnen fürs Kommen. Kommen Sie auch das nächste Mal wieder, aber ich weiß jetzt nicht, was das nächste auf dem Programm ist. Seien Sie doch bitte so lieb und schauen Sie noch kurz ins Programm und kommen Sie vor allem wieder. Sollen wir es nur sagen, oder? Na, Sie wissen, Sie sind so gut informiert. Dankeschön, schönen Abend.